Die heutige Folge von Und Sven wird dir präsentiert von Vacu Aorta. 100% Vollblatt aus Deutschland. Mehr Informationen findest du auf www.vacu-aortal.de. Dein deutsches Vollblatt-Vacu.
Und Sven. Der Gastro- und Hotellerie-Podcast.
Moin Moin und herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Herzlich willkommen bei Und Sven. Schön, dass du wieder einschaltest, auch nach etwas längerer Pause. Aber ich freue mich, dich jetzt hier zur vierten Staffel begrüßen zu dürfen. Zur allerersten Folge und ich sag mal so direkt mit einem Knallergast. Thomas Imbusch vom 100-200 aus Hamburg ist zu Gast. 2 Sterne im Michelin gerade. Ein sehr, sehr geiles und individuelles Konzept, was er da in Hamburg macht. Du erfährst im Podcast, wie er da hingekommen ist, was er mit 19 alles aufs Millimeterpapier gezeichnet hat. Du erfährst, wie er durch die Pandemie gekommen ist, was er glaubt, was jetzt im Nachgang passiert. Also hör einfach mal rein, das ist ein glasklarer Hörtipp von mir, was soll ich auch anderes sagen, aber mega Start für die 4. Staffel. Alle anderen Staffeln, Staffel 1 bis 3, werden gerade geremastert und findest du hier demnächst auch wieder auf dem Kanal. Also wenn es dir gefällt, lass einen Daumen hoch, gib eine positive Bewertung ab. Und jetzt will ich dich auch nicht weiter länger abhalten von dem Gespräch mit Thomas. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und ja, bis später nochmal.
Hack, wer bist du?
Ich verstehe die Frage nicht.
Wie, du verstehst die Frage nicht?
Wer ich bin?
Ja, erzähl mal.
Mein Name ist Thomas Alfons Imbusch. Ich bin am 22.12.1987 im schönen Friseut im Oldenburger Münsterland geboren. Bin verheiratet, habe 3 Kinder und betreibe zusammen mit meiner bezaubernden Partnerin und Frau Sophie Lehmann das Restaurant 100-200 in Hamburg.
Wie komm? Bin ich. Das bist du. Sehr schön. Seit März, glaube ich, 2 Sterne.
Yes.
Wir befinden uns gerade im August. Du hast Urlaub. Du hast mir netterweise trotzdem die Tür aufgemacht.
Das habe ich.
Und du befindest dich gerade in deiner vegetarischen Schaffungsphase im Menü.
Ja.
Erzähl mal, was hast du hier für ein Konzept?
Also das Restaurant 100-200 ist aus der puren Überzeugung und der tiefen Leidenschaft entstanden, weil ich bin Koch und das aus absoluter Überzeugung und nicht, weil meine Oma mir Kochen beigebracht hat oder sonstiges, sondern einfach nur, weil ich es liebe zu essen und ich liebe es zu trinken und ich liebe es in der Küche zu sein. Mhm. Und je mehr und je abgefahrener ich gekocht habe, also das heißt nicht ich, sondern für die Menschen, für die ich gekocht habe, desto mehr war für mich klar, ich möchte mich selbstständig machen, weil ich mit vielen Situationen unzufrieden war, die ich irgendwie nicht richtig fand, sei es wie man mit Lebensmittelressourcen umgeht, sei es wie man Tellersprache adaptiert von anderen Kollegen, wie andere Situationen entstanden sind, Personalführung und da war es dann halt total klar, was ich machen möchte, also ich möchte mich mit einem Restaurant selbstständig machen und ja, je klarer war es dann für mich auch, dass das Restaurant wirklich nur aus einer Situation besteht, und zwar aus einer Küche. Weil ich finde, das ist immer noch der wohligste und warmste Ort auf der Welt. Mhm. Und das Besondere ist einfach bei uns, dass unsere Küche, ja, man sagt immer in der Mitte des Raumes ist, aber wenn man halt ganz genau hinguckt, sieht man halt, die Küche besteht komplett im Restaurant. Unser Restaurant ist eine Küche. Mhm. Und für mich war das Allerwichtigste, dass das, was jeden Tag in einer Gastronomie, egal welcher Couleur, passiert, dass das zu 100% einsehbar ist. Also das Designkonzept ist, wir haben die tägliche Routine und Arbeiten einer Spitzengastronomie auf links gedreht. Das heißt, der Prozess ist Teil des Designkonzeptes. Alles das, was man hier sehen kann bei uns im Restaurant, ist ja das, was hier ist. Wir haben keine Vorbereitungsküche noch. Oder das Einzige, was man halt ein bisschen verdeckt hat bei uns, ich zeige gerade übrigens auf die Spülküche. Kann man ja nicht sehen bei einem Podcast. Und das ist so das Einzige, was so ein bisschen im Backoffice ist. Ansonsten haben wir kein offizielles Backoffice. Also ob die Bar, ob die Getränke, die Kühlhäuser, alles zu 100% einsehbar. Ist für mich ganz, ganz wichtig, weil durch diese Transparenz hat man die Möglichkeit, den geneigten Gast immer mehr an das Thema Gastronomie heranzuführen, dass man mehr macht, als irgendwie Essen zu kochen und irgendwie Teller an den Tisch zu bringen.
Okay, aber jetzt mal weg davon. Wie kommt man mit Anfang 30, du bist jetzt Mitte 30, glaube ich, 34, 5, 6 Jahre, ist ja mit Ende 20 zu so einem klaren Blick, dass du das so haben willst?
Der klaren Blick, das hatte ich, bevor ich in die Ausbildung gegangen bin. Es war Anfang an klar, Lebensweg ist von Anfang an klar. Seit ich denken kann, will ich kochen, seit ich denken kann, will ich mich selbstständig machen. Es war immer nur nie richtig klar und wie extrem ich das machen werde. Und das große Glück, dass ich in Hamburg ich sag mal, sehr schnell Fuß fassen konnte, hat mich dann dazu gebracht, durch, ich glaube, 60 Locations habe ich mir angeguckt. Und die Menschen haben halt einfach nicht verstanden, dass ich halt relativ kompromisslos bin, sondern immer gesagt, ja, das können wir so und so machen und hier und hier. Und für mich war auch immer klar, ich will immer ganze Baumstämme haben, ich will immer genau den Herd haben, den Salamander, das Geschirr, das Porzellan, das Besteck und die Technik allein. Die Gespräche mit den Vermietern, die Leute, die das potenziell hätten mittragen können, so ist das halt, wenn man eine Gastronomieimmobilie vermietet, dann müssen einige Einbauten vom vermieterseitig übernommen werden. Die haben ja alle in Folge gezeigt, weil unsere Technik, allein die Abnehmanlage kostet 330.000 Euro. Und die haben natürlich alle gesagt, es geht auch anders. Nein, geht es nicht, weil ansonsten bei so einem offenen Restaurantkonzept, du riechst halt irgendwann. Ja. Egal wie toll du bist, irgendwann riechst du nach Fett oder nach, wir haben halt natürlich wie jeder gerade in der Küche irgendwie so einen Conro-Grill, du riechst halt auch nach. Und bei uns, also wir könnten, der Herd könnte brennen und wir könnten da ganze Rinder braten, nichts davon würde in den Gastraum kommen. Und das ist halt was relativ schwierig war zu kommunizieren. Und hier in dieser verlassenen Lagerhalle, wie die Leute das gerne beschreiben, habe ich ja nicht, so finde ich, den spektakulärsten Blick auf Hamburg, sondern wir haben auch die Möglichkeit gehabt, wir konnten hier technisch alles umbauen und machen und tun, wie wir wollten. Und deswegen war das für mich, es klingt immer so fast zu romantisch, aber das war für mich von Anfang an klar, dass ich das machen werde. Da gab es gar keine Möglichkeit. Also ich hab ja auch nichts anderes im Leben. Ich habe keine Hobbys, ich bin jetzt nicht so der Fußballmann. Ich geh nicht gerne Bier trinken, ich trinke lieber Wein oder Sekt. Es gibt für mich nichts anderes als Essen und Trinken. Deswegen ist es total logisch, dass man das so macht.
Okay, und wie war der Weg dann dahin? Wo hast du deine Kochausbildung gemacht?
In Bremen. Tut mir leid dafür, dass man das sagen muss. Bremen. Parkhotel Bremen, eines der spektakulärsten Häuser zu der Zeit, die es gab. Riesengroße Brigade. Habe ich eine perfekt klassische Ausbildung genossen. Dann Stage, also Praktikas, ja, bei diversen Köchen gemacht. Zu der Zeit, wo es noch keinen Mindestlohn gab. Also wo man quasi bezahlt hat, dass man gearbeitet hat. Was ich aber total großartig fand. Dann hatte ich das große Glück, bei Christian Bau arbeiten zu dürfen.
Wie lange warst du da?
1,5 Jahre, also fast 2. Meines Erachtens nach der beste Koch der Welt. Also rein kochtechnisch der beste Koch der Welt und auch der, wie ich finde, akribischste Koch der Welt. Und der Einzige, der es verstanden hat, dass selbst wenn Teller überladend aussehen und so Landschaften sind, dass jedes gottverdammte kleine Detail auf diesem Teller einen unfassbaren Mehrwert für das gesamte Gericht hat. Also ist meines Erachtens nach einer der ganz, ganz, er ist der größte Koch der Welt. So, und das, diese Detailversessenheit, das hat er so in einen reingeprügelt, wenn man wollte. Mhm. Also wenn Herr Bau selber verstanden hat, dass da jemand ist, der talentiert ist und vor allen Dingen auch Bock hat, dann hat er war zwar unbarmherzig, ja, und auch echt menschlich schwierig zu der Zeit. Also zu der Zeit war er einfach ein riesengroßes Arschloch.
Also alte Schule.
Ja, richtig, richtig, richtig alte Schule. Aber das war spektakulär, was man da gelernt hat. Und gar nicht die Produkte und so, das war alles da gar nicht so spektakulär. Also Produkte waren jetzt nicht, würde ich sagen, ich bin durchgedreht, da habe ich schon in weitaus unterrepräsentierten Häusern krassere Lebensmittel gesehen, aber das Handwerk, Wahnsinn. Kann man nur in Schwärmen kommen.
Okay, das Handwerk,
was der drauf hat, was der einem beigebracht hat, wie der die Fische berührt hat, wie der das gemacht hat, wie der die Soßen angesetzt hat, das war alles in seiner Perfektion nicht zu überbieten. Nicht zu überbieten.
Krass. Also würde ich darüber hören, die Perfektion bei einer Jü anzusetzen. Die Perfektion, wenn man eine Jü ansetzt.
Was das ist?
Ja, erzähl mal. Was hat das ausgemacht?
Der Geruch der Knochen. Wann wird Bratöl mit Butter versetzt? Wie heiß ist der Bräter?
Ja. Also total nerdig.
Also aber halt trotzdem total arbeitsrealitätsnah. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass er da gesessen hat und, ich sag mal, wie Alain Passat in den Videos immer so, sich so reinfühlt. Aber das hat er alles nebenbei gemacht. Nebenbei hat er fast philosophisch mit sich selbst und diesen Ressourcen ist er umgegangen, aber hat halt trotzdem klassischen Demiglas-Ansatz gemacht oder hat Consommé-Double-Ansatz gemacht oder hat, keine Ahnung, die 60. Seezunge heute am heutigen Tag abgezogen. Aber das alles in einer poetischen Perfektion. Ein unglaublicher Typ.
Prägend für dich?
Absolut.
Okay.
Ja.
Und was ist danach passiert? Saarbrücken, Saarlouis und dann?
Hamburg.
Hamburg, wohin nach Hamburg? Direkt Laden auf Hamburg?
Ja, genau, direkt Laden auf Hamburg. Nee, tatsächlich über Umwege zu einem Fernsehkoch in die Bullerei, also zu Tim.
Ja.
Und da habe ich dann eigentlich so alles mitgemacht. Das war eigentlich eine sehr kreativ spannende Zeit, weil es da nicht primär darum ging, dass das Kochen zu machen, sondern dann ging es eher darum, Tim hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich Gastronomie gelernt habe.
Okay.
Was ist, wie wichtig ist Musik, wie wichtig ist Design, wie wichtig ist Materialität, Haptik, wie wichtig sind Texturen am Tisch? Ja, sitzt da hier an einem Tisch, der aus einem ganzen Baum gefertigt ist und da ist nichts drauf, gar nichts. Das heißt, Baumkante ist dran und das sind alles so kleine Dinge, die kann man für unwichtig erachten, aber ich habe bei Tim gelernt, dass es halt elementar wichtig ist. Ja, dass wenn man diese Details, wenn man die außer Acht lässt und so Stangenware benutzt, ne, also dieses typisch uniformierte, klassisch immer gleiche Restaurant, du kannst ja bei Mai-Katalogen kannst du ja mittlerweile schon komplette Restaurants kaufen, ja, mit Weizengras, wo in welchen Teil der hingestellt werden muss. Und das war, fand ich bei Tim immer total spektakulär, dass er es immer geschafft hat, jedem seiner Restaurants so eine komplett eigene DNA zu versetzen. Das finde ich total spannend, dass man sowas überhaupt kann. Und dann hat Tim durch Zufall einem seiner Kumpels ein Restaurant zum Gefallen abgekauft. Das ist ja ein großer Vorteil, wenn man relativ gut dasteht finanziell. Das damalige Chez Fou in Hamburg-Bahnfeld. Und das hat er dann umgebaut. Auch, ich sag mal, sehr laut umgebaut. Es war ein sehr punkiger, sehr abgerockter, also auf abgerockt gemacht, zwei Konzepte in dem Restaurant. Einmal so ein Casual-Bereich, ja, den haben wir Off-Club genannt, und einmal ein Fine-Dining-High-End-Bereich, der hieß Madame X, auch so ein Fantasiename. Und da hatte ich meine erste wirklich offizielle Küchenchefstelle, echt riesengroße Brigade. Mit Anfang sind in 18 Köchen gestartet.
Okay, wie viele Plätze?
Madame X 30, Off-Club 60.
Okay.
Aber total verwinkelte Location und Veranstaltungen, noch und nöcher, Mittagstisch, weil es war in einem riesengroßen Geschäftsgebäude, in so einem alten Gaskraftwerkgebäude. Und das war schon sehr viel Verantwortung für, ich glaube, ich war 24.
Ja.
Das war echt tüchtig. Und Tim hat aber da total an mich geglaubt und ich habe echt viel Scheiße gebaut, was so Personalführung, ich habe gar keine Ahnung, ich habe die Leute an zusammengeschissen und die wussten ja nicht mal, wo die linke und die rechte Hand ist. Und ich habe natürlich, ich kam von Christian Bauer und natürlich sage, jetzt zeige ich mal allen, was ich kann. Das war schon tüchtig, was ich da von den Leuten verlangt habe. Die Leute, die mitgezogen haben, die haben eigentlich quasi mit oder weniger dafür gesorgt, dass das Restaurant Off-Club, glaube ich, absolut das Spannendste war, was in Gastronomie Hamburg so abging.
Mhm.
Also gar nicht, weil es das Beste war, ne? Es war aber nur wahnsinnig spannend, weil es war eine sehr rockige Küche. Ja, ich war oft zu sauer, oft zu salzig, oft zu bitter, oft zu das und auch drüber. Aber ich habe halt immer alles zu 100% verarbeitet. Ich habe die abgefahrensten Sachen ranbekommen und die Leute hatten Bock, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich immer gesagt habe, Geld spielt keine Rolle, ist mir alles scheißegal, was das kostet. Ihr müsst jetzt nicht bei mir irgendwie auf 1 Euro das Kilo achten. Ne? Das interessiert mich in dem Augenblick nicht, weil ich weiß, ich kann das verkaufen. Ich weiß, ich kann da so zubereiten, dass ich dann Markt, also in der Gastronomie einen Markt für finde, dass Gäste dadurch begeistert werden. Das war mir die Garnelen, was weiß ich denn, das waren Garnelen, das hätten die kosten sollen, ich glaube 33 Euro das Kilo. Und ich so, ich weiß nicht, waren da schon die Krusta Nova? Ja, das ist doch viel zu teuer. Ich sage, nein, muss ja gucken, wie du das dann faktorierst. Ne? Man muss ja nicht, aus 33 Euro muss ich jetzt ja keine 99 Euro machen. Aber wenn ich damit 50 Euro umsetze, ist großartig.
Ist ein super Deckungsbeitrag, ne? Musst du ja auch wieder vielen erzählen. Deckungsbeitrag und Faktor, ne?
Und wenn ich das dann halt 10-mal am Abend verkaufe, anstatt nur einmal die Woche, da ist da auch wieder Spaß im Glas.
Ja, ist klar.
So, und das sind alles so Faktoren, da konnte ich wahnsinnig viel ausprobieren. Das hat mich unfassbar schnell nach vorne gebracht. Das war, glaube ich, so das Abgefahrenste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe.
Okay, also bei
Bau? Ich habe eine Selbstständigkeit gehabt mit Netz um doppelten Boden.
Gut, also bei Bau quasi einmal das Kochen lernen.
Ja.
In der Bullerei einmal die Gastronomie.
Ja.
Madame X testen mit doppelten Boden.
Ja. Ja, ja.
Und dann ab in die Selbstständigkeit.
Ja, genau.
Wie kam dann der Wunsch? Hast gesagt, jetzt reicht's, Madame X, ich muss raus.
Nein, auch da von Anfang an war das klar, dass ich, bevor ich 30 bin, auf jeden Fall selbstständig sein muss. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich da, wo ich herkomme, war das so, da hast du ja auch noch einen Schachtelkranz bekommen als Frau mit 25 und musstest die Rathaustreppe fegen. Das war von Anfang an klar, die Selbstständigkeit. Das ist ja auch schon während des normalen Angestelltenseins, ist das ja alles schon angefangen zu passieren.
Okay.
Also ich hab noch zu Hause so auf Millimeterpapier die ersten Restaurantgrundrisse aufgemalt und dann ausgeschnitten und das dann wieder auf das nächste Millimeterpapier gelegt, um halt die Zentimeter auf Maßstab genau umzurechnen, wie groß das Restaurant sein muss, um das und das und das zu machen. Das ist alles noch da. Alter, da war ich 19.
Okay.
Ja.
Das ist krass.
Da war ich gerade mit der Ausbildung fertig.
Und dann ging es los, dann hast du gesagt, ich suche mir jetzt eine Location, 60 ja. Stück hast du dir angeguckt.
Ja.
Bist zur Bank gegangen, hast gesagt, 2017, 2016, ich brauche mal eine nicht kleine, unerhebliche Summe von euch, ich will ein Restaurant aufmachen.
Genau.
Und die Bank hat geklatscht und gejubelt.
Exakt. Die haben gesagt, sehr, sehr gerne, hier ist das ganze Geld, konnte das in kofferweise raustragen, musste nichts dafür machen und fertig. Nee, ganz so einfach war es nicht, tatsächlich das eins der schwersten Unterfangen überhaupt, ohne Eigenmittel überhaupt einen Kredit auf die Beine zu stellen. In Hamburg gibt es eine sogenannte Bürgengemeinschaft, die sichern das Risikokapital der Bank ab. Ja, das kostet ein Vermögen, das zu tun. Aber das sorgt halt dafür, dass ich Herr meiner eigenen Reusen bin, bleibe und wenn es halt in die Hose geht, auch mit dem sogenannten Lieblingswort meiner Selbstständigkeit ist das Wort Durchgriffshaftung.
Okay.
Durchgriffshaftung ist, egal ob man jetzt eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also eine GmbH hat oder auch nicht, scheißegal, Durchgriffshaftung, das unterschreibst du. Du bist bis an dein Lebensende dafür haftbar, dass das Geld zurückgeführt werden muss. Also nichts mit 7 Jahren Insolvent, Finger hoch und so, sondern Feierabend.
Okay. Für die Summe, was die Bürgengemeinschaft abgesichert hat.
Und die Haspa. So, ne? Also das sind alles Themen, das sind ja auch alles Sachen, die wissen ja ganz, ganz wenige Menschen, dass wenn man sich wirklich selbstständig macht, ist das total toll, wenn man auch einen Investor im Rücken hat oder ein Hotel oder sonstiges, aber wenn man sich wirklich selbstständig macht und es geht um eine gewisse Summe, dass man auch wirklich selbst dafür haftet.
Ja.
Ne? Das heißt, ich kann nicht sagen, oh, das war nichts und mittlerweile ist das Scheitern ja im Unternehmertum total en vogue und total akzeptiert, man kann ja mal eine Insolvenz hinlegen, kann ich nicht.
Das sollst du auch nicht.
Das ist dann meine Lebensinsolvenz.
So. Aber dann ist dieser Schritt, den du gemacht hast, mit dem, was es wird das gegessen, was auf den Tisch kommt.
Ja.
Ne? Das heißt, du normalerweise würdest du ja eher sagen.
Das tut mir sehr leid.
Ja, alles klar, lass laufen, wir sind hier. Ne? Also, gehört dazu. Aber du gehst ja einen Schritt, du sagst ja, du unterschreibst im Endeffekt für the rest of your life.
Ja.
Weißt du, und dann ziehst du ein Konzept durch, wo du normalerweise sagen würdest, ich gehe jetzt ja eigentlich eher auf den Gast zu und sage, ich probiere jeden Gast hier reinzukriegen, weil ich finde die cool, aber du bist ja gestartet und hast gesagt, ey Leute, friss oder stirb mal übertrieben gesagt und hast gesagt, es gibt das, was auf den Tisch kommt, nicht mehr und nicht weniger.
Das klingt, wenn man nicht in meiner Kopfwelt drin ist und mich überhaupt nicht kennt, wie ich ticke und wie ich bin, klingt das alles unglaublich wahnsinnig abschreckend. Aber alles das, was ich tue für das Restaurant 100-200 und die Idee und die Konzeption und diese in Anführungsstrichen gesetzten hohen Schwellen, die ich eingebaut habe, sind eigentlich nur versucht, wirtschaftlich das Unternehmen so zu skalieren und so an den Markt zu platzieren, dass ich immer sagen kann, wie stehe ich finanziell, wie stehe ich wirtschaftlich, ne? Wie kann ich das Ganze überhaupt einem potenziellen Investor, einem potenziellen Banktypi einer Bürgergemeinschaft, wie kann ich das solchen Menschen verkaufen? Ich bin ja nicht nur zur Bank, ich bin ja auch mit Privatinvestoren ins Gespräch gegangen und habe dann zum Glück irgendwann jemanden gefunden, der mich da ganz, ganz eng berät und nach wie vor noch berät. Der hält auch 20% an unseren Unternehmen mit, weil er die... Also er hat mir quasi 25.000 Euro gegeben, damit ich überhaupt eine GmbH gründen kann, weil das ist ja erst überhaupt der Grund, dass man überhaupt finanzieren kann. Und das ist kein Investor, der jetzt sagt, du musst jetzt sonntags noch Brunch machen.
Mhm.
Ne, das wäre ein klassischer Investor, der Mitspracherät hat, sondern der hat gar nichts zu sagen. Er ist gerne Gast hier, ja, aber sonst ist der nichts. Und diese ganzen Themen, wie kann ich etwas so schalten, so machen, so tun, wirkt für den Gast eher schwellig, ist aber für mich einfach nur eine Sicherheit.
Warum?
Ein Restaurant in einem Standort wie diesen, der keine alltägliche Gastronomie anbietet, ist zum Scheitern verurteilt. Deswegen musste ich laut trommeln. Ja, und das habe ich natürlich dann auch gedacht mit den sogenannten Eckpfeilern der Kommunikation. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Das ist natürlich schon mal ein großer Aufschrei. Mhm. Dann, es gibt ein Ticketsystem. Das heißt, du musst das Essen zu 100% vorab bezahlen. Bei Nichterscheinen ist mir das egal. Das Ticket ist die bei einer Flugreise, beim Konzert oder beim Fußball. Ne?
Du warst ja auch einer der Ersten, der es gemacht hat.
In Deutschland war ich der Zweite. Das Ernst in Berlin hat es noch erst gemacht. Aber wir waren, also mit einem relativ großen Restaurant, ne? Wir haben fast 40 Sitzplätze, wenn wir gut seaten, wenn wir schlecht seaten, nur 22, also eine Valentinstagsbesetzung, das ist dann sehr ärgerlich bei unseren Tischen. Ja, das war aber nie so, dass ich jetzt eigentlich so ein Anti-Gast-Typ bin, sondern tatsächlich wirklich nur rein, wie kann ich das überhaupt auf so finanzielle Beine stellen, dass ich davon dann später auch ja, 14 Mäuler stopfen kann und nicht gucken muss, dass ich irgendwie immer nachfinanzieren muss.
Ja, du aber trotzdem, du machst die Hemmschwelle ja für den Gast höher, weißt? Und das vom Ding her, das ist halt so die Frage, wenn, klar kann ich das wirtschaftlich verstehen, ich habe ein Menü, ich kenne meinen Einkauf, ich weiß genau, ich lege 80 Gramm von dem auf den Teller, ich brauche morgen 40 Gäste, 3,2 Kilo hiervon.
Exakt.
Klar kann ich kalkulieren wirtschaftlich, aber ich baue ja, wenn ich jetzt einen Kredit im Rücken habe, ich baue die Hemmschwelle ja gefühlt für den Gast extrem hoch. Ich hätte ja Panik dafür, dass die Gäste irgendwann nicht mehr kommen, weil ich die Hemmschwelle so hoch habe.
Die Hemmschwelle sorgte zu Anfang erstens für eine unglaublich gute PR. Und diese Hemmschwelle ist nur noch bei Menschen da, die aber auch keine wirkliche Bereitschaft haben, sich auf Dinge einzulassen. Die würden jetzt auch nicht spontan, sage ich mal, einen Theaterbesuch. Das ist jetzt nicht so deren Ding. Aber Menschen, die Lust auf Genuss haben, die schreckt sowas überhaupt nicht ab. Das ist für die völlig normal. Und das ist ja auch, ich will jetzt kein Deutschland-Gastronomie-Bashing machen, weil das totaler Bullshit ist, weil wir sind Spitzen-Gastronomieland überhaupt. Aber dieses Verfahren mit Schwelle und Ticket, und das ist eigentlich nur ein Deutschland-Gespräch.
Okay.
In allen anderen Ländern der Welt ist das völlig normal. Da hast du auch in jeder, da kannst du in einem Parkhaus, gibt es ein Drei-Sterne-Restaurant. So, da gibt es in jedem Supermarkt irgendwie ein Sterne-Restaurant. Und hier in Deutschland wirst du schräg angeguckt. Ich meine, du guckst jetzt gerade dahin, finde ich, auf deinen spektakulären Ausblick und die Leute sagen, hier ist Ghetto. Ich sage, ui. Also, okay, wenn das hier Ghetto ist, dann muss ich sagen, ja.
Es gibt schlimmere Ecken.
Ja, wollte ich gerade sagen. So, aber das sind alles, das ist zu weit weg, dieser Standort. Oh Gott, der ist ja so weit weg. Ja, wie, von was aus gemessen? Vom Hauptbahnhof sind es 2,8 Kilometer. Also 2800 Meter ist das weit weg. Also, ne? Also die komische Elbbrücken, ich wollte jetzt Landestation schon sagen, U-Bahn-Station, das sind 900 Meter von hier.
Ja.
Also das sind alles Themen, wo ich sage, schwierig. Was ist jetzt Schwelle für den Gast? Ne?
Also,
ich kann auch mitten in Hamburg Innenstadt ein tolles Restaurant betreiben, aber habe dann das Problem, keine Parkplätze. Das ist ja auch Schwelle dann für die vielen Leute. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ist klar.
Also ich habe mich da, ich glaube, ich bin da auch total naiv, was sowas betrifft und habe es einfach gemacht. Vielleicht ist es der Grund.
Einfach nicht drüber nachgedacht.
Ja.
Erzähl mal, was machst du jetzt? Also jetzt macht ihr gerade so 4 Menüs im Jahr?
Ja.
Erzähl mal. Ja, danke fürs Gespräch. Danke. Genau,
Dank,
reinlaufen lassen, da war die Wand. Danke fürs Gespräch.
Was wir jetzt machen, wir versuchen unsere Küche jeden Tag ein Stück weit mehr oder besser anzupassen auf das, was der Raum hergibt, was unsere Ressourcen hergeben, also was unsere kleinen Erzeuger, was der Markt, was unsere Tiere, wie funktioniert das gerade alles? Da sind wir gerade auf einem, finde ich, sehr, sehr guten Weg. Dieser Jahreszyklus, der ist tatsächlich wirklich nur rein aus der absoluten Logik entstanden. Wann ist etwas verfügbar? Ja, jetzt gerade wird es ganz spannend sein. Wir haben eigentlich immer, dass wir von Winter früher, also in der ersten Periode des Jahres, das erste Quartal, haben wir eigentlich immer Fisch und Meeresfrüchte gemacht. Das werden wir nächstes Jahr nicht mehr machen können, weil es nicht funktionieren wird, weil wir müssen das eigentlich alles um 3 Monate nach hinten korrigieren oder wahrscheinlich sogar die Fisch- und Meeresfrüchte-Saison ganz auslassen.
Okay.
Ja, also wenn man wirklich mit den Jahreszeiten gehen möchte und wirklich mit dem Angebot gehen möchte, der Natur, ist das eigentlich das Einzige, was wir machen können. Oder wir verkaufen natürlich selbstverständlich nur Zuchtfische oder alles aus Übersee.
Ja, okay.
Na, das ist aber so ein bisschen gerade, müssen wir wirklich gucken, wie wir das hinbekommen. Also auf der einen Seite möchte ich gerne mit der Natur, dem Kreislauf etc. pp. Und diesem Nachhaltigkeitsgedanken gehen, aber auf der anderen Seite natürlich auch Scheiße. Kein Fisch, kein. Das ist dann so ein bisschen, linke Seite sagt, ah, das darfst du nicht tun, rechte Seite sagt, du musst aber. Das ist gerade so ein bisschen was so, ja, was nervig ist. weil das alles so Themen sind, wenn man sich so die Kollegen um uns herum anguckt, die auf vergleichbarem Niveau oder gleiche Konzepte machen wie wir, denen ist es ja auch bumsegal. Denen interessiert es ja gar nicht. Die machen es einfach. So, und dem ist es gefühlt ja auch irgendwie so, Thomas, du machst dir viel zu viel Gedanken, Gäste interessiert das so gar nicht. Ja, das mag alles sein, aber das ist halt nicht meins. Und das 100, 200 bin halt zu 50% ich und zu 50% Sophie. Und wir sind halt so. Ne? Wir essen zu Hause auch nicht so einen Blödsinn. Oder fang an, irgendwie Avocado uns aufs Brot zu legen und mach dann ein Foto auf Instagram und sagen, hey, guck mal, ich bin jetzt im Urlaub und esse gesund. Das mache ich eigentlich gerade.
Das machst du gerade, Avocado aufs Brot legen.
Und den Fuß in den Schuh stecken. Was mache ich gerade? Ja, das sind tatsächlich die Dinge, die mich täglich umhertreiben.
Wie lange baut ihr ein neues Menü?
Drei Monate.
Wie lange baust du das im Vorfeld?
Drei Monate. Jetzt haben wir vegetarisch. Ich fange jetzt an, also nach dem Urlaub. Wir sind jetzt am 14., am 13. fangen wir wieder an zu kochen.
Ja.
Am 15. dann fangen wir die ersten Gäste. Fange ich direkt an, das neue Thema Feuer und Rauch durchzuexerzieren. Von was können wir ungefähr an Lebensmitteln erwarten? Wie werden die Qualitäten sein? Ne? Wann wird das erste Wild geschossen? Tatsächlich von Finn Marquardt, unser Haus- und Hofjäger in Negenharri, also bei Kiel in der Nähe. Da hat er seine Jagd. Und dann fange ich an. Ich fange die ersten Ideen an. Mario, meinem Sous-Chef, immer so ein paar Wörter um die Ohren, wo er gar nichts mit anfangen kann, aber er fängt dann auf einmal an, Dinge einzulegen, Fermentationsansätze zu machen, um uns mal auch schon so ein bisschen in diese geschmackliche Welt reinzukommen. Mhm. Ne, dass man, was ich immer, für mich ist es extrem wichtig, das gesamtheitlich ein Menü zu planen und nicht nur kombiniere das mit dem. Also wenn ich eins verachte in der Gastronomie, ist es Baukastenküche. Ja, man hat irgendwie mal einen so einen Evergreen-Soße, einen so einen Evergreen-Das und das kombiniert man immer wieder wild miteinander und immer wieder, dass du dann irgendwann Dessert-Aromen auf einmal in der Vorspeise hast und Vorspeisengeschichte im Hauptgang hast und du bist total toll, alle finden das großartig, aber das hat nichts mehr mit dem Restaurant zu tun, das hat auch nichts mehr mit Kochen zu tun und ich finde, Kochen ist ein immer wieder stetiger Prozess der Entwicklung, des Wandels und weil ich finde, auch nur so kann Kreativität entstehen. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, gerade auf einem unfassbar tollen Weg, weil diese wirklich 3 Monate Zeit, sich wirklich aktiv nur mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sorgt auch dafür, dass du dann nachher als Gast auch ein wirkliches Thema isst. Also du bist wirklich in dem Thema Vegetarismus, du bist in dem Thema nur Gemüse, nur Obst. Aber ohne, dass du sagst, ich habe jetzt vegetarisch gegessen. Verstehst du, was ich damit meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und auch gerade jetzt bei dem Thema Feuer und Rauch, also reine Wild, also das ist jetzt hier nicht, dass es hier irgendwie nach so einem ekligen Eber-Wildschwein-Zeug stinkt hier alles, ne? Sondern es ist halt wirklich alles sehr fein, aber trotzdem hast du so urvertraute Assoziationen mit Wald, mit Forst, mit und das sind alles Sachen, die kann ich nicht am Skizzenbuch machen und die kann ich auch nicht machen, wenn ich sage, koch das Rezept mit dem und dem, sondern muss man anfangen, sich richtig reinzufühlen.
Ja, wie suchtest du dich da rein oder wie fühlst du dich da rein? Wenn jetzt so Glut und...
Ich fange an zu essen. Ich fange an, die Dinge zu essen, fange an von wie gesagt, das Gemüse, die Dinge und dann fange ich an, die Zubereitungsmethoden zu erdenken. Wie kann ich was am besten zubereiten, dass ich den größtmöglichen Geschmack mache? Und dann fange ich an, das miteinander zu kombinieren. Dann rotzt sich Mario wieder irgendwelche Wörter um die Ohren, dass er nochmal gucken muss, das. Weil anders funktioniert es gar nicht, weil dafür ist mein Tag aber tatsächlich viel zu voll. Ich stehe nicht jeden Tag von morgens bis nachts in der Küche. Das ist gar nicht umsetzbar. Und Leute, das ist mir so faszinierend, Leute, die das erzählen, dass es so ist, das ist totaler Quatsch. Du kannst nicht Unternehmer sein und gleichzeitig Küchenchef und gleichzeitig Koch. Das funktioniert nicht. So, du kannst nur eins zugleich. Und wir haben ein wunderbares Schichtsystem entwickelt. Mario, mein Sous-Chef, mit 3 anderen produziert, also macht die komplette Mise en place. Dann geht um 16 Uhr das Abendteam, kommt. Wir essen gemeinsam, machen eine Übergabe und dann kochen wir dann halt bis 23 Uhr oder 1 Uhr sind wir dann fertig und dann raus und Feierabend. Das ist erstens halt, finde ich, total wahnsinnig wichtig, weil die soziale Nachhaltigkeit total super ist. Und vor allem hast du viel mehr Zeit, kreativ zu sein. Weil du nicht diesen ständigen Druck hast, du musst fertig werden, sondern du kannst wirklich sagen, das ist jetzt Dienstag, das ist jetzt Mittwoch, das ist jetzt Donnerstag. Und das klingt immer so lächerlich, aber das ist total wichtig für Menschen, die kreativ sind. Und seitdem ich selbstständig bin, erkenne ich immer mehr, dass ich ein wahnsinnig kreativer Mensch bin. Aber ich habe auch unglaublich schwierige Phasen, wenn ich mal nicht kreativ bin. Aber wenn ich dann kreativ bin, dann muss es immer schnell gehen. Und das kann ich aber nicht, wenn ich nebenbei permanent in der Küche stehen muss, von morgens bis nachts, um irgendwie, keine Ahnung, die Kartoffel von A nach B zu schieben.
So, ich jetzt noch mal ganz kurz hier mitten rein mit ein bisschen Werbung. Und zwar hat mir letztens der liebe Eike von Heinzelmann die Chef X zugeschickt. Die Chef X ist quasi der Thermomix für die Profiküche. Von Profis gebaut, für Profis, mit Profis zusammen entwickelt, also mit Köchen zusammen entwickelt. Aber lass uns doch den Eike mal kurz anrufen und mal den Eike erzählen, was die Chef X genau ist.
Moin Sven.
Moin Eike. Eike, erzähl mal kurz, du hast mir ja letztens so ein wunderbares neues Gerät zugeschickt. Ich glaube, irgendwie so der Thermomix von morgen. Und ich bin davon so begeistert und eigentlich will ich das hier ganz gerne mal teilen mit meinen Zuhörern. Und hast du vielleicht mal ein bisschen was, ein paar K-Facts zu dem schönen Chef X für mich?
Natürlich habe ich das. Ja, du hast den Namen schon gesagt, das ist der Heinzelmann Chef X. Das ist quasi die professionelle Alternative für die Küche zu einem Thermomix oder zu einem anderen Küchengerät, mit dem ich viele Sachen machen kann. Der Hauptunterschied für den Heinzelmann ist, dass du hier ein Gerät hast, was extra für die Belastung in der professionellen Küche gebaut worden ist. Das heißt, wir haben das Gerät entwickelt zusammen mit Köchen aus dem internationalen Bereich, over the seas in Europa, und haben dort ein Gerät geschaffen, was nicht nur viel Leistung verspricht, sondern diese Leistung auch liefert. Soll heißen, im Gegensatz zu anderen Geräten, wenn was in den Topf kommt, dann wird es auch verarbeitet. Wenn es in den Topf hineinkommt, der ist extra aus speziell hochwertigem Edelstahl, der ist gehärtet, wir haben eine titanbeschichtete Klinge, wir haben eine Motorleistung, die höher ist als bei anderen mit 1400 Watt und kriegen damit eine Drehzahl von 10.500 Umdrehungen. Und diese Drehzahl bleibt auch bestehen, selbst wenn du was in den Topf reinschmeißt. Das heißt, es ist kein Gerät, was nicht nur schön aussehen muss, sondern was auch noch funktioniert. Und was mit hinzukommt bei dem Gerät ist einfach, du hast Leistung, es ist für den dauerhaften Betrieb gemacht. Du musst keine Sorgen haben, wenn du es regelmäßig und hart in den Gebrauch nimmst, dass dir irgendwas verschleißt. Und selbst wenn es so ist, dann können wir es ganz schnell austauschen, da wir das Gerät auch noch so gebaut haben, dass es einfach zu reparieren ist und die ganzen Vorteile quasi der Leistung auch umgesetzt werden können.
Und soll ich dir mal sagen, was mich bisher so fasziniert nach den ersten Benutzungen? Die Geschwindigkeit, mit der du arbeiten kannst. Du hast wirklich keinen unnötigen Klimbim, der dir erklärt, du musst Minuten einstellen, um zu erhitzen, oder du musst irgendwie auf irgendeinem Touchscreen rumfingern mit fettigen Fingern. Du bist einfach wesentlich schneller am Start und kannst wesentlich schneller mit der Maschine arbeiten. Das ist mir so in den ersten Tagen aufgefallen.
Es ist keine App oder Ähnlichem dahinter, wo dir als Profi erklärt wird, was du zu tun hast, sondern du als Profi weißt, was du machen musst. Und das Einzige, was du willst, ist Leistung, eine schnelle und einfache Bedienung, so dass du es deinen Kollegen in der Küche auch ganz schnell näher bringen kannst, ohne dass die vorher ein langes Buch lesen müssen. Das heißt, jeder kann es bedienen. Es ist super schnell danach zu reinigen. Du kannst es in die Spülmaschine fassen, ohne dass irgendein Verschleiß dadurch entsteht. Und du bist ruckzuck wieder am Start und kannst direkt das nächste produzieren.
Super, Eike. Dann danke ich dir für diesen kurzen Einblick in die Maschine. Ich glaube, wir hören uns in den nächsten Folgen nochmal häufiger, weil ich bin fasziniert.
Komm gerne durch und wenn du was wissen willst, probieren willst, lass es mich wissen, teile es mit mir und ich bin für dich da.
Mach ich. Alles klar, Eike. Danke dir.
Perfekt. Besten Dank, Sven.
Jo. Schönen Tag. Tschö. Tschö. Ey, was für ein Gerät. Wenn du mehr wissen willst oder direkt eine Chef X bestellen willst, geh auf www.chef-x.de. Da kriegst du dieses Teil und für alle Hörer des Podcasts gibt es nachher oder in den Shownotes noch einen Rabattcode, dass du einen Smoker umsonst pro Maschine kriegst. Auf www.chef-x.de. Aber jetzt mal noch mal eine andere Frage. Jetzt lass uns mal sagen, du hast kurz vor Corona den ersten gekriegt und raus aus Corona, zack, war der zweite da. Mhm. Wie war Corona für euch? Jetzt so rein, wie war der Weg?
Beschissen. Wir haben zwei Tage nach Bekanntgabe der damaligen Bundeskanzlerin, dass jetzt alles geschlossen wird bis auf Weiteres, haben wir Kisten gepackt. Aber tatsächlich echt spektakuläre Kisten, weil wir alle unsere Erzeuger mit ins Boot geholt haben. Und es ging gar nicht darum, irgendwie Geld zu verdienen oder irgendwie wirtschaftlich interessant zu bleiben, sondern es ging darum, wir wollten unbedingt nichts der Lebensmittel, die wir hier im Restaurant haben, wegwerfen. Wir waren natürlich gerade mitten in der Saison drin, Wir hatten gar keine andere Chance. Wir mussten irgendwas tun. Das hätten wir auch nicht mit nach Hause nehmen können. Das war viel zu viel gewesen. Und am meisten leid haben Sophie und mir das eigentlich getan, dass niemand über diese kleinen Erzeuger gesprochen hat. Dass es halt keinen interessiert hat. Dass es niemand interessiert hat, dass die Peripherie der Gastronomie halt völlig im Stich gelassen worden ist. Mhm. Da gab es gar alle wurden besprochen, alle wurden unterstützt, alle waren irgendwie, aber der kleine Bauer, der nicht genug erzeugen kann, quasi um hier bei Edeka oder sonstiges zu verkaufen, die waren ja alle am Arsch. Und das Schlimmste war, mit den Leuten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, da hat er die ganzen Spitzengastronomie auch auf Vorbestellung, ne? Hühner laufen gehabt, die Fische waren da, das ganze Gemüse war alles noch am Boden drin, aber es war ja alles schon quasi in Anführungsstrichen verkauft. Mhm. Und die haben alle einen Rückzieher gemacht. Keiner hat den Leuten die Solidarität die Hand gehalten, weil natürlich jeder bei sich war und versucht hat, sich selbst irgendwie, über Wasser zu halten. Und das haben wir nicht als Chance gesehen. Dann haben wir gesagt, ja klar, machen wir das weiter. Ja sicher, wie will man Hühner? 900? Ja, nehmen wir, kaufen wir. Ja echt? Ja sicher. Und dann haben wir gesagt, scheiße. Was? Fuck, Alter, jetzt haben wir so viel Ware. Und dann haben wir gesagt, alles klar, komm, scheißegal. Wir packen Kisten, wir kochen Eintöpfe, kochen einfachste Dinge, die Menschen zu Hause im Prinzip Cook-and-Chill-Prinzip einfach irgendwie warm machen können. Und es hat eingeschlagen wie eine gottverdammte Bombe. Das war so krass, wir hätten am Tag 1000 Kisten machen können. Locker. Wir haben zum Schluss sind wir auf, ich glaube, von 50 auf 35 Kisten runter, weil es logistisch einfach gar nicht mehr möglich war. So. Und ja, es ist eine riesengroße Küche, aber die Küche ist auf reine Spitzengastronomie ausgelegt und nicht auf
Produktion.
60 Liter Töpfe und oh mein Gott, Alter, was hier los war. Oh, krass. Das war so abgefahren. Und das hat gut funktioniert, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben tatsächlich auch wirtschaftlich damit alles so abfedern können. Also ohne Corona-Hilfen wären wir auch platt gewesen, klar, sicher. Aber das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass wir alle in Lohn und Brot bleiben konnten. Mhm. Wir mussten keine Kurzarbeit machen, wir mussten das nicht machen, sondern wir hatten immer zu tun. Und wir waren vor allen Dingen wichtig, wir waren im Gespräch. Schlimm war nur, als natürlich dann auch jeder Großkonzern angefangen hat, nicht Großkonzern, Anführungsstrichen, jeder Großgastronom angefangen hat, Kisten zu packen, wurdest du irgendwann, und wir waren schon sehr günstig, dann konntest du eine Kiste, war für 3 Tage Essen drin, das war nicht irgendwie nur ein Gericht, sondern war für 3 Tage Essen drin, wenn ich sage, ein Gericht, ein Tag, ein Topf, 1 Liter Masse. Das finde ich jetzt nicht wenig, ne, und auch reichhaltig, aber dann haben es die großen Gastronomen halt irgendwann finanziell so unterboten, dass es überhaupt gar keinen Sinn mehr gemacht hat, es weiterzumachen. So, wenn ich, unsere Kiste hat damals 90 Euro gekostet, brutto 90 Euro, und dann kam der andere mit auch 3 Gerichten für 3 Tage, auch in der Kiste, auch nachhaltig, für 44 Euro. Boah. So, das ist halt, ne, das funktioniert nicht.
Du hast keinen Spaß mehr dran.
Ja, so, und es war denen halt scheißegal. Die haben den Kram irgendwo hergekauft, haben das zusammengekocht, schön ein Label drauf gemacht, tolle Karton, tolle Umverpackung, alles sensationell. Haben wir auch nicht gehabt, ne? Ja, wir hatten unser eigenes Klebeband, weil wir halt irgendwann echt viele Kisten verkauft haben. Aber das hat dann irgendwann auch dafür gesorgt, dass du irgendwann gar nicht mehr wusstest, für was machst du das eigentlich noch? Das lohnt sich doch gar nicht. Dann waren wir auch so dumm und haben dann deutschlandweit gemacht, ich glaube für ein halbes Jahr. Deutschlandweiter Versand und das war eine Vollkatastrophe. Alter, Lebensmittel versenden deutschlandweit, das ist ja so abgefahren. Boah Gott. Über 65% der Kisten sind nicht angekommen.
Wie?
65% der versandten Kisten sind nicht angekommen. Einmal nicht angekommen.
Das ist krass.
Ja, nee, wissen wir nicht, keine Ahnung. Oder wenn sie angekommen sind, 3 Tage zu spät. Also Lebensmittel, die gekühlt werden sollen, also gekühlt, es hat pro Kiste 35 Euro gekostet.
Ja.
Nö, oh, haben wir vergessen. Ja. Scheinbar haben wir trotzdem zugestellt. Und dann hast du Bilder von den Gästen gesehen, die das Ding aufgemacht haben. Es hat gelebt da drin.
Scheiße.
Das war so krass. Und deswegen war es eine echt bescheidene Scheißzeit. Aber nach Regen kommt Sonne. Wir haben uns relativ gut konzentriert und auch Zeit gelassen mit der Wiedereröffnung, als es klar war. Ich glaube, in Hamburg konnten wir im Mai 2021 dann wieder aufmachen. Mhm. 23. Mai. Wir haben erst am 1. Juli wieder geöffnet.
Okay.
Ja. Dann hatten wir das große Glück, dass Sophie schwanger wurde. Dann haben wir uns so aufgestellt, dass Sophie eigentlich raus sollte aus dem Abendservice und ehrlich nur noch Administration machen soll. Was aber natürlich totaler Bullshit ist, weil erstens kommt das anders und zweitens, als man denkt. Ich habe Restaurantleiter eingestellt, auch Top-Typ, alles super, alles klasse, alles toll. Der hat dann gemerkt, das ist ja ganz schön viel Arbeit. mache ich nicht mehr. Und hat dann quasi am Geburtstag von unserem kleinen Oscar gesagt, also wirklich am Geburtstag, verkündigt. Ich sage, du verarschst mich. Nee, er kann nicht mehr. Ich sage, klasse. Ja. Und das hat dann auch wiederum dafür gesorgt, dass Sophie relativ schnell, also Sophie hat quasi noch im Bett noch die Weinbestellung gemacht für die nächsten Tage. Das fand ich auch ganz lässig. Mit dem Dicken an der Brust, das war richtig niedlich. Das hat wirklich dafür gesorgt, dass wir halt noch viel fokussierter, noch viel genauer und noch vor allen Dingen auch viel, viel mehr die DNA gefunden haben, die das Restaurant eigentlich jetzt mit sich ausmacht. Und dass das dann darin mündet, dass wir jetzt einen zweiten Macaron haben als einen Macaron, das würde ich nicht sagen. Es ist aber eine wahnsinnig tolle Bestätigung, dass so eine Institution wie die Michelin das so gesehen hat. Das fand ich ganz faszinierend. Die waren echt oft da. Die waren sehr oft da.
Okay.
Das ist halt auch wieder ein Vorteil an einem Ticketsystem, was kann halt alles sehen. Weiß halt, kennst, der Mensch ist ja sowieso transparent und Unser Ticketsystem ist ja halt komplett gläsernd. Kannst alles sehen. Und das natürlich, also nicht, dass wir es dann genau wussten. Die sind ja mittlerweile auch relativ pfiffig, was die Reservierung betrifft. Ja. Also die reservieren dann unter einem falschen Namen oder unter einem anderen Vorwand oder nicht über das Ticketsystem, sondern per Überweisung. Wir sagen, hab keine Kreditkarte und dann steht auf einmal der vor dir. Aber nach 20 Jahren Spitzengastronomie kennt man die Leute irgendwann so vom Sehen her. Und ja, die waren tatsächlich, also so oft habe ich das noch nie erlebt.
Okay.
Ja, also ich glaube 6-mal.
Krass.
Ja, von Juli bis Dezember.
Das jeden Monat einmal. Mhm. Das ist krass. Und wie ist das dann? Dann wirst du in Hamburg auch so eine kleine Gala eingeladen vor der Haustür und dann darfst du auf die Bühne.
Ja. Ja. Aber ich habe mir tatsächlich nichts dabei gedacht, als die Einladung kam. Gar nichts. Nichts. Es stand für mich überhaupt nicht zur Debatte, dass das sein könnte oder sonst. Ja, sicher, ich bin so ein arroganter Fatzke. Ich sage immer, ich bin der geilste Koch der Welt. Natürlich. Ja. Vielleicht haben wir viel langsam für Tim gearbeitet, weiß ich nicht. Aber dass das realistisch ist, als diese, das war ja eine Einladung, quasi eine E-Mail, ne, sind eingeladen. Und ich denke, ja klar, sicher, jeder Koch in Hamburg wird eingeladen. Ja. Dann habe ich aber irgendwann von einem Kollegen gehört, nee, ich bin nicht eingeladen. Ich sage, wie, warte, du bist nicht eingeladen. Du bist doch, also du bist ja ein sehr bekannter Koch in Hamburg. Wieso bist du denn nicht eingeladen? Ja. Hä? Na ja, hin. Und dann sage ich, ja, alles klar. Und dann alle aufrufen. Alle Kollegen schon, boah, geil, du bist hier, krass. Und ich sage, wie, warte, krass, hä, was ist denn los mit euch? Ja. Und dann haben die das aufgerufen, tatsächlich. Das war schon tüchtig.
Was geht denn in einem vor?
Alles.
Alles und nichts, oder was?
Ja, das war viel. Das war echt viel. Es ist ja immer nur so viel, wie man selbst in sowas reingibt. Hm? Und mein Leben besteht bestimmt nicht darin, Sternen hinterher zu jagen oder zu sagen, ich bin Sternekoch, sondern...
Das ist ja eine Bestätigung für das, was du machst. Du hast vorhin erzählt, du hast keine Hobbys, du gehst kein Bier trinken. Weil dein einziges Hobby sind Essen und Trinken, also Kochen und Trinken.
Und genau,
ist es ja viel. Also
genau, das ist der Punkt. Für mich ist das nicht mein Leben, aber für mich habe ich immer gesagt, habe ich auch in den ersten Bankgesprächen gesagt, wird das ein Sterne-Restaurant? Ich sage, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ja, aber für das, was ich tue, und da als logischer Konsequenz, muss das ein Sterne-Restaurant werden.
Ja.
Anders geht es nicht. Und das habe ich auch jedes Mal bei jedem Gespräch mit dem Guide Michelin gesagt. Ich sage so, ich finde das total spektakulär, dass sie das alles verstehen, aber ich arbeite nicht darauf hin. Und das ist mir auch total egal, wenn da einer wieder weggeht oder gar keiner mehr da ist, weil ich werde das nicht ändern, was ich hier tue. Hm. Weil da bin ich wieder komplett kompromisslos und lasse mich auf nichts ein. Würde auch nicht sagen, die ganz zu Anfang, die Gäste, ich habe ja hier auch ganz zu Anfang im ersten Menü, habe ich einen ganzen Vogel auf den Tisch gestellt. Die Leute sind durchgelegen und gesagt, ob ich bescheuert wäre. So ein Weinclub gestern mal gesagt, das kann ich ja in jedem Imbisswagen besser essen. Mhm. Ich sage, Lecco mio, ey, wo gehen Sie denn in einen Imbisswagen essen? Die würde ich gerne kennenlernen, weil ich glaube, das ist das beste Huhn, was ich jemals essen werde in Ihrem ganzen Leben. Aber ist nicht schlimm. Und das hat ja auch dazu geführt, dass wir den ersten Stern bekommen haben. Und ich habe ja auch nicht das gemacht, was man klassisch unter, wie die Gäste das immer so sehen wollen und immer so, ja, so eine Pünktchenküche und dann hier ein Strich und dann da. Das ist doch Bullshit. Hm. Na, das sieht man auch, der Guide Michelin ist ja nicht dafür da, dass diese Pünktchen und diese Pünktchen, Anton-Teller und Sous-Vide-Gegare, das ist alles Quatsch. Das machen nur wir Köche. Der Guide Michelin hat ja ganz andere Kriterien, sonst würden wir ja niemals in dieser Liga mitspielen können. Weil wenn unsere Küche irgendwas ist, dann nicht das, sondern es ist eine sehr, fast schon... Also eine sehr ehrliche, sehr bodenständige Kreativküche, die wir haben. Mhm. Aber es ist trotzdem halt immer noch eine normale Küche. Also du isst hier und nach dem Menü bist du dann aber auch
gesättigt.
Bist du satt.
Ja. So soll es ja auch sein.
Ja, aber gut, da ich habe jetzt auch schon viele Restaurants in meinem Leben beessen, wo ich ganz oft danach gesagt habe,
lass uns noch woanders hinfahren. Wo gibt es den Döner also, um Ecke?
Ja, genau. Wenn der Zahn immer noch tropft nach einem 3-Sterne-Restaurant-Besuch, finde ich das nicht gut. Klar, Leute sollen nicht herkommen, hier satt zu werden, das ist Bullshit. Aber das gehört dazu, wenn du 3-4 Stunden so ein Happening ist, dann muss da auch ernährungsphysiologisch etwas passiert sein, nicht nur in der Birne.
Genau. Du sollst halt nicht so dieses typische griechische Dorfsättigkeitsgefühl haben. So halt so ein bisschen. Du musst keine 26 ja. Usos hinterher haben, sondern du.
Ach, geil.
Und diese Bettlägerigkeit kriegen nach dem Essen dann noch gefühlt.
Aber du musst so gesättigt sein, aber du musst noch Bock haben auf Ficken.
Ich hab's gedacht, du hast es ausgesprochen. Ich habe gerade die Griechen gesucht. Also mir lag gerade auf der Zunge. Du musst nach Hause kommen, du musst noch Bock haben.
Ja, aber das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde es genauso wichtig, das verstehen die meisten meiner Kollegen nicht. Du musst das Essen auch gut vertragen können. Ja, du kannst nicht immer irgendwas kochen, weil es kreativ ist oder weil Fermentieren gerade wichtig ist. Du musst dich ja auch damit auseinandersetzen. Was macht das mit deinem Körper? Das ist ja total toll, dass du 2 Sterne, 1 Sterne, gar keinen Stern, ein tolles Restaurant betreibst, ja, und die Gäste in die Hände klatschen, aber am nächsten Tag nicht mehr aus dem Bett kommen oder nicht mehr vom Pott runterkommen. Ja, das sind alles Themen, das haben wir auch eingeführt. Wir essen unser Menü, bevor das erstmal in den Gast geht, bestimmt 20 Mal. Gemeinsam als gesamtes Team. Sophie meistens, bevor es losgeht, schon einzelnen Sequenzen. Maren dann auch immer schon einzelne Sequenzen. Und dann immer noch mal in Gänze, um wirklich zu gucken, ne, passt das, ist die Dramaturgie richtig, also welcher Gangabfolge und vor allen Dingen, wie geht's dir danach? Ne, müssen wir wirklich 11 Gänge schicken? Tun es nicht auch 10? Oder ist das vielleicht ein bisschen viel Mayonnaise? Ist da ein bisschen vielleicht viel Säure? Ist da ein bisschen vielleicht viel da? Sind wir da zu fett? Also das sind alles, finde ich, elementare Faktoren, wenn man so ein Restaurant betreibt. Dass man nicht immer nur sagen kann, ja, ich mache halt Gastro. Schrecklich. Ich mache Gastro, fürchterlich.
Dürfen zu viele machen, ohne dass du was ablegen darfst.
Alter, Digga.
Brauchen wir nicht drüber zu reden, oder?
Ich verstehe das nicht. Du musst einen Meister haben, um Friseurladen aufzumachen. Das ist nicht despektierlich gemeint, ne?
Nein, alles
das ist Haare schneiden.
Ich sehe es genauso wie du.
Du musst einen Meister haben, Alter, und Gastronomie, scheißegal, du musst ja nicht mal mehr ins Röhrchen kacken.
Nee.
So, sagst du, alles klar, wir machen auf, geht los. Und diese Menschen entscheiden, wie es mir gesundheitlich geht.
Erstmal das und Themenwechsel. Das dauert zu lange. Das wird zu.
Das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Genau,
aber sehr spannend. Das wäre ein toller Podcast.
Ja, lass uns doch nochmal einen machen.
Gerne.
Lass uns darüber nochmal einen machen, aber jetzt mal noch eine andere Frage. Du hast vorhin so ein schönes Wort: posttraumatische. Was hast du vorhin rausgehauen?
Jetzt lass postpandemische Perspektivlosigkeit.
Genau.
Ja.
Eigentlich würdest du ja sagen, so 2 Sterne im März gekriegt, der Laden, das Ticketing-System geht durch die Decke und kann sich nicht mehr retten.
Nein, war es auch, ganz, ganz klar. Das hat aber weniger mit dem 2. Stern zu tun gehabt, sondern einfach nur, weil man gespürt hat in der Gesellschaft, dass diese ganzen Ängste, die ja auch wirklich spürbar in jeder Schicht der Gesellschaft da waren, dass sie so ein bisschen losgelöster worden und die Leute wieder rausgegangen sind. Mhm. Das hat man auf jeden Fall gemerkt, weil das hat man schon vor März, hat man das schon gemerkt, uiuiuiui, da ist auf Montagabend eine Warteliste mit 40 Leuten haben, das ist ungewöhnlich viel. Das ist sehr viel. Also Wochenende, scheißegal, kannst ja in jedem Restaurant stapeln, aber dass auf Montag so eine Nachfrage ist, da denkst du, ui. Was ich aber vollkommen tatsächlich unterschätzt habe, ist die Situation, dass wir in der Gesellschaft diese Durchseuchung hatten. Das hast du ja bei euch bestimmt im Umfeld auch gemerkt, ne, dass irgendwie alle Corona hatten und auch 2-3 Mal Corona hatten, dass du ja die Problematik hast, dass wenn du, dass die Gesellschaft dann immer noch wieder in diesen Angstmodus zurückgegangen ist und sofort alles um sich herum dann auch ins Erliegen gekommen ist. Ich habe Corona, die Infektion ist bestätigt, ne, ein PCR-Test. Und dann haben die alle im Kopf so ein Protokoll. Und zack, das ist dann ausgelöst, das Protokoll, das Corona-Protokoll. Ich muss absagen. Ich muss mich isolieren. Es geht ja nicht nur darum, dass Restaurantbesuche irgendwie in Mitleidenschaft gesucht werden. Ich meine, der Einzelhandel in Hamburg, da muss man in die Innenstadt gehen. Da gibt es leere Geschäfte in der Hamburger Innenstadt.
Ja.
Das ist eine Millionenstadt. Das ist Hamburg. Das ist einer der schönsten Städte der Welt. Das sind leere Geschäfte. Völlig absurd. Und dieses postpandemische Perspektivlosigkeit, tatsächlich dieses Zauberwort in meinem Köpfchen ist entstanden, weil ich nicht mehr weiß, was passiert im Herbst. was passiert im Winter? Ja, sicher weiß ich, was da passiert. Na klar. Aber haut da jetzt nochmal der Peter Tschentscher, haut da nochmal so einen Riegel davor? Müssen wir wieder mit Maske rumlaufen? Ein Restaurantbetrieb mit einer Maske kann mir keiner erzählen, was will. Das merkt man jeden Tag aufs Neue, dass die Maske, als sie nicht mehr getragen worden ist, du verlierst unfassbar viel Gastlichkeit. Du verlierst, das driftet alles in eine absolute Anonymität. Du könntest auch, keine Ahnung, was wir da hinstellen, der das ein bisschen zubereitet und ein bisschen an den Tisch stellt. Das ist ganz, ganz viel verloren gegangen. Und danach haben sich die Menschen gesehnt in dieser Zeit von Februar bis, ich sag mal, Mai. Aber dadurch, dass diese Durchseuchung jetzt ist, kann ich natürlich nur für uns sagen, aber ich höre es ja auch in den Zwischentönen der Kollegen, die nicht so offen und ehrlich sind mit deren wirtschaftlicher Entwicklung, sondern wir sind halt immer sehr ehrlich, weil warum soll ich damit hinterm Berg halten? Ne? Das bringt mir nichts. Mhm. Ist das wirklich unfassbar schwierig. Ich hatte es ja vorhin eingangs im Gespräch gesagt, ne? Wir haben Abende gehabt, da sind wir von 35 Gästen auf 10 runter. Mhm. Und das schmerzt dann schon. Also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch, das ist dann schon, dann fragt man sich schon, okay, was passiert jetzt als nächstes? Was kann noch kommen? Ja, wir haben Reservierungen, die Leute schieben die Reservierung jetzt 10 Monate voreinander her, weil sie immer wieder in dieser Reservierungskonstellation wollen sie dann auch kommen, ein Vierertisch, keine Ahnung was, ist ja auch völlig egal. So, reihum alle Corona gehabt. Keine Zeit, Corona. Und es ist halt immer, ja, ich glaube, wir als Gesellschaft haben jetzt verstanden, dass das alles nicht witzig ist und dass es auch irgendwie total gefährlich ist, aber es muss ja irgendwie jetzt mal weitergehen. Wir können ja nicht im Herbst wieder sagen, wir fahren alles wieder runter, machen das. Das ist ja auch gar nicht mehr, es ist ja nicht mehr refinanzierbar. So, die Leute fangen jetzt, diese ganzen Zuschüsse und Hilfen werden jetzt alle wieder zurückverlangt. Ja, bei uns wollen sie auch das Geld zurückhaben, wo ich sage, seid ihr wahnsinnig, wie sollen wir das denn zurückbezahlen? Ja, das war ja nicht irgendwie, dass wir das aufs Schwarzgeldkonto gepackt haben und ich jetzt eine fette Rolex habe oder einen dicken AMG-Mercedes. Ja. Zwei Arme, zwei Rolex, ja, ganz sehr wichtig. Nee, tatsächlich, ich fahre immer noch einen Charan, habe immer noch keine Rolex und wir haben das Geld gebraucht, ja, um unsere Mitarbeiter und unser Unternehmen zu retten, ja, ganz klar. Und diese postpandemische Perspektivlosigkeit macht sich wirklich extremst bemerkbar in meinem Köpfchen, weil ich wirklich nicht weiß, was passiert.
Okay, jetzt hast du links diese postpandemische Perspektivlosigkeit und rechts fängst du an, eine Perspektive mit einer Akademie aufzubauen.
Ja, ja.
Lass uns mal mit was Positivem in Richtung Ende des Podcasts starten. Sensationell. Akademie.
Großartig.
Erzähl,
komm. Großartig. Also ich liebe wirklich Kochen. Ich liebe Sophie, ich liebe Kochen, ich liebe die Kinder.
Ja.
Ich liebe Ausbildung. Also ich bin ein Mensch, ich liebe die Didaktik.
Ja.
Ich mag Dinge weitergeben. Ich bin, glaube ich, auch sehr gut in dem, was ich so weitergebe, weil ich nie Mist erzähle. Und wenn ich mal nicht weiß, wie es geht, weiß ich es am jeden Fall am nächsten Tag. Also es ist wirklich ein Bestreben von mir. Ich möchte das, was ich weiß, vermitteln und auch gut vermitteln. Dazu brauche ich aber natürlich auch Menschen, die Bock darauf haben. Es hat sich irgendwann, also dieses Akademie-Thema, das ist etwas, das wollte ich so am Ende meiner Tage, wollte ich das aus dem Leben stampfen, so ein großes Schloss.
Oh, Mitte 30, Ende ja, der Tage, okay.
Ja, ich will ein großes Schloss haben, da ist eine Bäckerei, eine Schlachterei, da sind laufend Tiere, es hat ein angeschlossenes Hotel, um die Gastronomie zu lehren. Mhm. Das war so der Lebensendtraum. Sophie genau das gleiche. Also quasi eine Hotelfachschule, das alles mit integriert, aber halt privat. So, Corona kam dazu, Personalmangel ja sowieso, aber ist ja auch klar, weil wir haben die Leute 40 Jahre lang wie Sklaven behandelt. Ich meine, das muss ich dir nicht erzählen, das weißt du ja auch, wie viel Scheiße wir fressen mussten, um überhaupt das zu machen, was wir machen und wurden nie dafür bezahlt. Und dann haben wir gesagt, gut, alles klar, lass uns das so jetzt mal ausprobieren, weil wir haben unglaublich viele tolle Mitarbeiter gehabt, die in der Ausbildung waren bei uns. Das sind aber alle studierte Menschen. Die waren fertig. Wir haben einen Auszubildenden, der hat zwei Masterabschlüsse und hat für die Bundesregierung gearbeitet. Der hat gesagt danach, ich kann da nicht mehr, ich will kochen. So, den kannst du aber nicht 8 Stunden lang, böse gesagt, Dreisatz rechnen in der Berufsschule neben Hamti und Tamti und,
ne? Ja, ist klar.
Schwierig. Also haben wir gesagt, gut, raus, wir gründen unsere eigene Akademie. Das ist also eher ein Gentleman's Agreement zwischen uns und den Anwärtern, in Anführungsstrichen, weil wir müssen auch neue Begrifflichkeiten finden, ansonsten verklagt uns die Handelskammer. Das wurde uns auch schriftlich mitgeteilt. Aber es ist ja kein Thema, ich mag ja Wörter und Sophie ja sowieso. Also haben wir diese Dinge ausgedacht, Anwärtertum, Akademie. Und das hat tatsächlich so einen Anklang gefunden und so macht so einen Spaß, weil auch unsere ganzen Leute, sei es jetzt die kulinarischen Partner, ne? Also eine Brauerei, eine Käserei, eine Molkerei, unser Röster, unser Schlachter, die partizipieren alle dadurch, dass sie Vorträge halten oder auf dem Bauernhof, die Anwärter auf dem Bauernhof fahren können. Und das Ganze machen sie in ihrer Freizeit, weil sie selber auch daran glauben und verstanden haben, wenn das nicht passiert, gibt es das bald alles gar nicht mehr. Und das sind wir wirklich, wir sind ja nicht davor, sondern wir sind ja genau da drin. Die Gastronomie ist ja gerade dabei, nicht mehr zu existieren. Der Arbeitsmarkt ist ja katastrophal.
Du?
Wenn du keine Sterne hast oder nicht in der exponierten Lage bist, hast du keine Mitarbeiter.
Keine, du, und wenn du welche hast, hast du keine vernünftigen. Weil wie viele können heutzutage noch einen Steinbutt zerlegen? Wen kannst du noch ein Reh hinhängen und sagen, mach mal, viel Spaß?
Richtig, genau. Und das ist ja aber auch unsere eigene Schuld gewesen, weil wir das nie richtig vermittelt haben. Und wenn, haben wir es vermittelt und zwar nur aus, es muss halt irgendwie gemacht werden.
Und wenn du es vermittelt hast, hast du es für 2,65 Euro die Stunde vermittelt. Richtig. Und hast den Leuten noch in den Arsch getreten und hast sie angeschrien. Also du hast dir selbst den Nachwuchs genommen, weil, sagen wir nicht böse, aber du kannst dir von keinem verlangen.
Sehe ich genauso. Deswegen haben wir es gemacht und wir haben das große Glück, dass es tatsächlich auch noch sehr, sehr gut funktioniert, weil wir halt ganz neu denken und gar nicht mehr danach denken, weil Berufsschule ist super wichtig, ja, für ganz viele Leute sehr, sehr wichtig. Nur in der Gesellschaft, in der wir aktuell leben, gibt es ja keinen 16-jährigen Schulabgänger mehr, der sagt, ich will Koch werden. Sondern die meisten Leute, die werden ja durchs Abitur geprügelt von ihren Eltern, möglichst schon in der Grundschule Nachhilfe. Und danach geht es in das Soziologiestudium für Warenwirtschaft im Handel zwischen Kongo und dem Senegal. Also ein Studiengang, der total wichtig ist, ja, den du auch brauchst.
Nee, ist klar.
Aber du weißt halt danach nicht, was du damit tun sollst. Und das ist ja quasi das Abfallprodukt der Gesellschaft, was dann in den, in Anführungsstrichen gesetzten, Normal-Real-Arbeitsmarkt geht. Das sind dann Bauarbeiter, Köche, Gärtner, Hafenarbeiter, ganz normale Leute, die aber die Gesellschaft braucht. So, wenn die nicht da ist, dann kann der Hansel Finanzvertreter halt nicht Finanzvertreter sein.
Genau.
Und das ist halt unser großer Vorteil, dass diese Menschen sich dann zurückbesinnen, dass sie was mit Händen tun wollen, was mit Lebensmitteln tun wollen. Das Thema Nachhaltigkeit ist in der jungen Gesellschaft sehr, 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 sehr groß und sehr, sehr wichtig. Und das sind alles Themen, die für die Akademie unerlässlich sind und vor allem aber auch dafür sorgen, dass das System Akademie überhaupt funktioniert. Und wir bilden ja hier keine Schwachköpfe aus, die nur irgendwie hier den Herd bedienen können, sondern mir geht es ja darum, dass danach die Leute bloß schnell weggehen. Ganz schnell weiter, 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 weiter. Ob sie jetzt auf den Weinberg gehen oder ins nächste Restaurant gehen oder anfangen, keine Ahnung was, noch einen Schlachterberuf hinten dranhängen. Das ist mir ganz wichtig. Also diese Diversität und die Möglichkeit der gesamten Gastronomie. Nicht nur kochen und Kellnern.
Das ist geil. Das ist ein schönes Projekt zum Abschluss, oder?
Ja. Ja.
Gut. Thomas, ich danke dir.
Sehr gerne.
Mit diesen Worten. Tschö. Tschüss.
Ja, was für ein cooles Gespräch mit Thomas. Ich hoffe, es hat dir gefallen und abonniere meinen Podcast. In den nächsten Wochen kommen wieder coole weitere Folgen für dich raus mit spannenden Persönlichkeiten aus unserer Branche. Wenn du die nicht verpassen willst, dann drück auf Abonnieren und sei dabei einer der Ersten, der sie zu hören kriegt. Der Code für die ChefX lautet übrigens ChefX, also pack dir einen ChefX, die Maschine und einen Smoker auf www.chef-x.de in den Warenkorb. Gib den Code ChefX ein und der Smoker, ja, du kriegst ihn dann umsonst. Viel Spaß dabei und ist wirklich ein tolles Teil und ja, wir sehen uns in den nächsten Wochen wieder mit der Folge 2 der Staffel 4. Bis dann.
Und Sven, der Gastro- und Hotellerie-Podcast.
Wir hören uns.
Bis bald.